Als Olaf mich vor einigen Wochen gefragt hat, ob ich heute predigen will, kam mir sofort das Thema heute im Kopf, ich will über den Zehnten predigen. Das ist tatsächlich was, worüber ich noch nie gepredigt habe. Das ist ein Thema, was mich zwar über die Jahre lang beschäftigt hat, was ich aber nie wirklich angepackt habe und worüber ich noch nie predigen wollte. Weil ich zu diesem Thema immer ein bisschen gespaltenes Verhältnis hatte. Auch zum Beispiel, weil ich Jahre in einer Gemeinde war, die den Zehnten sehr ausführlich gepredigt hat. Manchmal hatte ich den Eindruck, je leerer die Gemeindekassen waren, umso länger die Kollekten predigten, als könne man den Gläubigen das Geld aus der Tasche manipulieren. Und jedes Mal besteht ich ein ungutes Gefühl, vor allen Dingen, wenn ich mich finanziell gar nicht in der Lage sah, den Zehnten zu geben. Mag ja mal kein Glauben unbedingt haben. Und an dem die kam er immer, kann man so ein bisschen verdammt. Manchmal, auf der anderen Seite, habe ich mich da selber ertappt, wenn ich den Zehnten gegeben habe, dass ich auf den versprochenen Segen von Gott wartete, weil das wurde ja so uns gesagt und gepredigt. Wenn du den Zehnten gibst, dann wird der Himmel offen sein. Wunderbar. Und dann saß ich gerade wie Jonah auf dem Baum, als er auf den Untergang Ninives wartete und freute mich darauf, dass die Millionen vom Himmel regnen. Das ist nicht passiert. Ninive ist auch nicht untergegangen, ich bin kein Millionär geworden. Sonst weiß ich nicht, wo ich heute lebe. Also bin ich nicht ganz dankbar. Mitglieder der evangelischen Kirche, die haben es einfach, weil die zahlen ja Kirchensteuer. Dass ich, wenn man euch noch Mitglied in einer der Kirchen ist, mag es ja geben. Ich bin beruflich dazu verpflichtet, weil als Religionslehrer erwartet meine Kirche von mir, dass ich ein Mitglied bin. Das ist wunderschön. Du zahlst Kirchensteuer, das ist meines Wissens 10% vom von der Einkommenssteuer. Ich rechne das nie so genau nach, aber es ist jedenfalls bedeutend weniger. Ja, und genau. Manchmal habe ich da eine andere freikirchliche Christen gehört und mich bei dem Gedanken ertappt, dass die Kirchenchristen ja gar nicht richtig gehen. Die Kirchensteuer ist erheblich weniger. Das war Gottes Wort, mehr von uns. Später habe ich dann andere Gemeinden kennengelernt, die überhaupt nicht über den Zehnten gepredigt haben. Ich weiß jetzt auch nicht, wann ihr das Predigt über den Zehnten gehört habt und warum. Also nach dem Motto über Geld spricht man ja nicht. Ja, genau. Wie wollen wir es hier machen? Also, die Liebe spricht über Geld. An vielen Ecken. Ja. Also warum tun wir es nicht? Aber wie kann man in angemessener Weise, also nicht manipulativ, ohne Zeigefinger und Gericht über das Thema predigen? Ich will es heute versuchen. Ich will heute mal die ganze Genese zeigen, auch mir persönlich, weil tatsächlich bin ich über die Jahre durch verschiedene Gespräche mit unterschiedlichen Personen, die mit dem Thema völlig anders umgehen, auf die Fährte gesetzt worden, mich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen. Das war jetzt noch nicht weiter darüber predigen, das war einfach nur, ich beschäftige mich mal mit diesem Thema. Nun bin ich mir dessen bewusst, dass eine umfassende Auseinandersetzung mit den Zehnten im Rahmen einer Predigt, in der man 20, ja vielleicht 30 Minuten Zeit hat, sprengen würde. Aber ich will noch einige Punkte so highlighten, die mir wichtig sind und die manche von euch vielleicht nicht bewusst sind, einfach weil sie nur selten gepredigt werden. Ich fange aber ganz klassisch an mit dem ersten Bibelvers. Eigentlich bei jeder korrekten Predigt, wenn denn eine gehalten wird, bei jeder Predigt über den Zehnten geht es um diese Stelle. Viele von euch werden sie kennen, Malachi 3, Vers 10. Sollte gleich auch vorne erscheinen, genau. Schreibt der Prophet da, bringt aber die Zehnten in voller Höhe, übrigens auch da schon in Dubai, in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten werde, die Fülle. Prüft mich, sagt Gott. Wenn ihr den Zehnten gebt in mein Haus, dann will ich euch Segen herabschütten, die Fülle. Man kann in diesem Vers verschiedene Punkte hervorheben. In voller Höhe gehört sicherlich dazu. Einige Verse vorher das geht mal dahin. Ja, und als Ergebnis wurden sie von Schäflingenheimen besucht, ihre Felder erfassen. Malachi spricht ein paar Verse vorher in diesem Zusammenhang vom Fluch und vom Betrug Gott gegenüber. Das ist ein starkes Wort. Der Betrug Gott gegenüber, der zum Fluch führte, dass sie einfach nichts mehr zu danken hatten und selber nicht genug hatten. Daneben steht aber dann auch die Verheißung Gottes, dass er Segen herabschütten wird aus dem Himmel, wenn das Volk Gottes wieder auf den richtigen Weg zurückgeht. Wollen wir diesen Vers dann richtig verstehen, weder gesetzlich noch manipulativ, dann müssen wir verstehen, wozu der Zehnte eigentlich diente. Was hat das Volk Israel, zu dem er dieser Vers allererster Linie gesagt ist, das Volk des alten Bundes, was hat also dieser Vers für eine Bedeutung? Dieser Zehnte, von dem Malachi spricht, finden wir das erste Mal in dieser Form im Bundesschluss Gottes mit dem Volk Israel am Sinai. In Klammern, so als Einschub, auch bei Abraham kommt der Zehnte vor, mit Melchisedek, im Zusammenhang mit Melchisedek, hat aber da wohl einen anderen Zusammenhang. Also zurück zum Sinai und zu dem ganzen Gesetz, was das Volk Israel bekam. 3. Mose 27, Vers 30, der habe ich jetzt glaube ich nicht hier vorne. Alle Zehnten im Lande vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn und sollten dem Herrn heilig sein. Unmissverständlich, da hat das mit den Zehnten angefangen. Also, das bedeutete praktisch in Konsequenz, dass die Israeliten den Zehnten ihres Ertrages in der Schiffshütte später im Tempel abgegeben haben. Was geschah da mit den Zehnten? Habt ihr euch mal gefragt? Also die haben das ja alle nicht in Gold gepresst oder in Münzen. Dazu komme ich auch noch. Sondern die haben ihre Ernteerträge, alles was sie hatten, das Zehnte haben die im Tempel abgeliefert. Was ist damit passiert? Dass es nicht vergangen ist. Nun, kurz gesagt, der Tempel und seine Bediensteten mussten unterhalten werden. In aller Kürze kann man sagen, dass jeder der Stämme Israels, also der anderen Stämme Israel, eigenes Land bekam bei der Landaufteilung und bebaute. Wurde er schon ledig. Das hat verschiedene Gründe. Jedenfalls, die Leviten waren auserwählt von Gott als Tempeldiener und einige von ihnen als Priester, als Hohepriester im Tempel. Das waren alles Leviten, das waren alles Menschen auf dem Stamm Levi. Die kein eigenes Land hatten, die also selber nichts erbringen und selber nichts erwirtschaften konnten. Und somit auf die Versorgung der anderen angewiesen waren. Und da diese Leviten im Tempel arbeiten und den Tempel unterhalten haben, wurden die Leviten mit den Zehnten am Ende unterstützt. Das war lebensnotwendig. Das war lebensnotwendig, das war überlebensnotwendig für den ganzen Stamm der Leviten. Wenn das Volk Israel also den Zehnten gab, dann könnte ihn auch genauer den Tempelzehnten nennen. Wenn er sie nicht abgab, dann gefährdete das die Existenz vieler, vieler, vieler Menschen, nämlich aller Leviten. Es war also überlegend notwendig, dass die Leviten diesen Zehnten erheben. Ist eine Übertragung auf unsere Zeit heute zulässig? Ja, ich denke schon. Wenn man mag sich jetzt nicht entscheiden, ich denke schon, denn ganz pragmatisch kann man sagen, wir Mitglieder einer Gemeinde haben eine Verantwortung, unsere Gemeinde und unsere Pastoren, unsere Leviten sozusagen, so finanziell auszustatten, dass sie ohne Sorgen überleben können, wenn sie arbeiten für uns. Und wenn du dich hier zu der Gemeinde zugehörig fühlst, wenn du von Gott sagst, das ist dein Platz, dann ist es deine Verantwortung, dass hier Reich Gottes gebaut werden kann und dass die Leute, die davon leben müssen, nämlich unsere hauptamtlichen gut versorgt sind. Das ist wichtig, das müssen wir verstehen, weil das schon ein bisschen, bei den Alten Testamenten war es genauso. Ja? Wenn das von Israel den Zehnten nicht gegeben hat, dann geht ein Tempel nicht aus. Damit könnte ich jetzt eigentlich die Predigt beenden. Und jeden zum Geben des Zehnten auffordern, aber nach meiner tiefen Überzeugung wäre das viel zu kurz gewesen. Und so möchte ich das Thema in zwei weitere Richtungen machen. Und mein zweiter Punkt heute ist, der Zehnten, beziehungsweise die Zehnten, ich lege das schon doppelt an, ihr werdet gleich sagen, wir sehen warum, sind mehr als eine Abgabe für den Tempel. Ich hatte über Jahre einen Mentor, Peter Hippel, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, der war jahrelang Hauptpastor in der Kirche am Südstern, ein wahnsinnig guter Mensch und hervorragender Theologe, der sagte den Satz, wenn wir schon den Zehnten lehren, dann sollten wir dies mal vollständig tun. Und in der Tat gibt es im Buch Deuteronomium, also im 5. Mose, eine wichtige Erweiterung des Jahrzehntens. Und den Text möchte ich euch nahebringen. Der passt auf eine Folie nicht, der ist ein bisschen länger, also eine Umblätter dann. Ja, 5. Mose 14, lese ab Vers 22. Du sollst aber Jahr für Jahr den Zehnten abgeben von allem Ertrag deiner Saat, der aus dem Acker kommt. Und sollst davon essen vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er erwählt, dass sein Name da selbst wohne. Nämlich von den Zehnten deines Getreides, deines Weines, deines Öls und der Erstgeburt deiner Rinder und deiner Schafe, auf das du fürchten lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Zeit. Wenn aber der Weg zu weit ist für dich, dass du es nicht hintragen kannst, weil die Stätte dir zu fern ist, die der Herr, dein Gott, erwählen will, dass er seinen Namen da selbst wohnen lasse, wenn der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat, so mache es zu Geld, und nimm das Geld in deine Hand und geh in die Städte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und gib das Geld für alles, woran dein Herz Lust hat. Es sei für Rinder, für Schafe, für Wein, für Bier, wie es schon in der Bibel erwähnt, oder für alles, was dein Herz wünscht, und isst dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus. Hammer, oder? Und der Levit, der in deiner Stadt lebt, den sollst du nicht mehr ausgeben lassen. Gute Nachricht für den Levit der heutigen Zeit. Denn er hat wieder Anteil und Erbe an dir. Absatz. Vers 28. Alle drei Jahre sollst du auswandern den ganzen Zehnten vom Ertrag dieses Jahres und sollst ihn hinterlegen in deiner Stadt. Dann soll kommen der Levit, der wieder Anteil und Erbe mit dir hat, und der Fremdling und die Weise und die Hütte, die in deiner Stadt leben und sollen essen und sich sättigen, auf dass sich der Herr, dein Gott, auf dass dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hand, wie du tust. Ich habe noch nie eine Zehntenpredigt über diesen Lied. Es spricht durchaus einiges dafür, es gibt unterschiedliche Positionen, aber es spricht durchaus einiges dafür, die Mehrheit zu geben, nimmt an, dass Gott hier zwei weitere Ziele einführt. Zusätzlich zum Tempelzählen, denn wir müssen ja überlegen, der Tempelzählen war ja dafür da, dass der Tempel und die Bediensteten funktionieren, dass sie leben konnten. Aber der erste Teil des Bibeltextes spricht eine andere Sprache. Es geht hier um einen Zehnten, den das Volk Israel abgeben soll, zum Feiern. Einfach zu feiern, also nicht irgendeine Party machen, also bevor jetzt einige an Malung oder sonst was denken, sondern zu feiern vor dem Herrn. Um zu feiern in der Gegenwart Gottes. Wir wissen, dass das Volk Israel damals, wie zum Teil auch heute, zu den sogenannten Wallfahrtsfesten, Passalauf, Hütten, Hütten, Pamir, nach Jerusalem pilgert. Das ganze Volk kam zusammen, um ihren Gott zu feiern. Was Gott hier anordnet, ist also nichts anderes, als dass die Israeliten den Zehnten ihres Ertrages an die Seite legen, um ihren Gott mit allem, was dazugehört, zu feiern, mit allem. Sinngemäß sollen also die Israeliten ihren Zehnten zum Heiligtum bringen, wo sie alle zusammenkommen und dort gemeinsam ihren Gott feiern. Mit gutem Essen, mit Bier, mit Wein und allem, was das Herz begehrt. Ich bin so dankbar für diesen Text, weil er zeigt, dass Gott ein Interesse daran hat, dass wir feiern, dass es uns etwas wert sein darf, ihn zu feiern. Das Volk Israel durfte und sollte sich im buchstäblichen Sinne berauschen. Wir haben wirklich so lange Zeit ein riesiges Christentum gepredigt, das viele gesagt haben. Sauft euch nicht von Wein, dass ihr jetzt daraus ein widerliches Leben folgt. Wenn du den Vers nimmst und noch einige andere, die man hier auch nennen kann, und sich im Gesamtzeugnis der Schrift betrachtest, kommst du zu einem völlig anderen Ergebnis. Nur das Gesamtzeugnis der Schrift, das Gesamtzeugnis Zeugnis des Volkes Israel bis auf den heutigen Tag ist ein anderes. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Schabbat gefeiert hat. Ich hatte zwei oder drei Mal in meinem Leben das Vorrecht, Schabbat zu feiern. Ja, die Juden, die sich am Freitagabend treffen, der Schabbat beginnt ja immer mit dem Sonnenuntergang, also am Freitagabend, am Samstagabend. Am Freitagabend wird der Schabbat mit einem Fest angedeutet. Ich habe Christen lange nicht so feiern sehen. Mit dieser Freude, mit diesem Denken an Gott. Das spricht so eine deutliche Sprache. Ich habe manchmal im Scherz gesagt, in meinem nächsten Leben werde ich Jude. Weil ich das so anspreche. Wir können von unseren Wurzeln da ganz, ganz viel lernen, was Feiern angeht. Jüdische Hochzeitsfeier. Das erste Wunder, was Jesus tut, ja, Hochzeit zu Kana. Ja, als der Wein alle war und der jüdische orientalische Hochzeitsfeier kennt, der weiß, wenn der Wein alle war, der war schon gut dabei. Ja, wir haben so viel, da glaube ich, nachzuholen. Einfach Gott zu feiern. Jesus zu feiern. Es muss was wert sein zu lassen, Gott in guter und angemessener Weise zu feiern. Es geht hier nicht um ein zügelloses Leben. Das Volk Israel kam zusammen und feierte ihren Gott und ihre Geschichte und seine Geschichte mit ihrem Volk. Haben wir regelmäßig solche Feste? Können wir überhaupt so feiern, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Ich bin dankbar, dass wir in der Gemeinde eine Kultur haben, in der es möglich ist. Aber ich glaube, wir brauchen noch mehr davon und wir dürfen noch mehr davon denken. Die Israeliten haben 10% ihrer Einkünfte regelmäßig dafür eingesetzt. Was setzen wir dafür? Vielleicht könntest du jetzt sagen, was machen, das ist ganz schön viel. Bei dem ganzen Elend in dieser Welt sollten wir lieber das schöne Geld den Armen geben. Wie das so ist, auch dafür ist gesagt. Und das ist auch im Zehnten geregelt. Denn der dritte Zehnt, der hier eingeführt wird, in unserem Bibeltext, ist der Armenzehnt. Den er von Israel alle 3 Jahre gab. Das war der Zehnte des Ertrages, der nur dazu da war, die Leviten, also vermutlich die Leviten des Dorfes, vor allem aber die Weisen, die Witwen und die Fremdlinge zu versorgen, die in der israelitischen Gesellschaft wirklich arm waren. Gott vergisst auch, ihr lieben sozialen Landgruppen nicht. Auch für sie ist gesorgt. Was das Volk Israel tat, in diesem Zusammenhang war ein Akt der Barmherzigkeit. Und auch wir als Christen sind in diesem Jahr unterwegs. Barmherzigkeitsdienste sind so, so wichtig. Und wir sehen, dass Gott uns immer wieder hier als Gemeinde Dinge vor die Füße legt, im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir Barmherzigkeit üben können. Sei es Belgien, sei es die Ukrainer, viele Ukrainer, die herkommen, nicht viel haben, die im wahrsten Sinne des Wortes ja Fremdlinge sind. Wisst ihr was? Ich habe ganz viele Jahre Zeltmission gemacht. Das ist noch Zeltmission, ja. Das ist so ein bisschen auf dem Abstellen der Last. Das hat unser Bund dann abgewickelt irgendwann. Und sind nach Köln in Deutschland gereist. Wisst ihr, wer als erstes am Zelt auftauchte? Die Kinder. Da waren meistens auch die Kinder aus sozial schwachen Familien. Und die Obdachlosen, die Armen, die nichts hatten. Die kamen als erstes und haben unterstützt und haben gemacht und waren da. Ich war letzte Woche Mittwoch auf dem Studientag in Berlin. Und Studientage von das werdet ihr, wir brauchen, wir sind so 80 bis 100 Studenten von Berlin. Die alle zusammenzubringen, ist ganz schön kompliziert. Wir waren in einer großen Kirche und diese Kirche ist wird ein bisschen mit alternativen Konzepte geführt, das würde jetzt so weit führen. Auf jeden Fall hat der Armutsbeauftragte der Kirche, der evangelischen Kirche in Neukölln, durch den Kiez geführt. Und das war total spannend, weil ich bin in diesem Kiez hier noch wieder, weil da die Schuldenverwaltung ist, wenn ich mit meinen Kunden die Schulden haben, dahin gehe. Also ich kenne den Kiez ein bisschen, was ich aber nie wusste, dass es eine Tier- und Gartenschule gibt. Wo sich die evangelische Kirche um die Obdachlosen in Neukölln kümmert, wegen Dusche, mit Essen und mit Kleidung. 1,9 Stellen Sozialarbeiter haben sie während der Corona-Pandemie 23.000 Essen in einem Jahr ausgegeben. Wow. Machen wir rechnen, wie viel das jeden Tag war. Das hat mich so beeindruckt, vor allem wenn du siehst, die haben jetzt die Kündigung gekriegt, weil die Straße modernisiert werden soll und da passt man hier und da schon nicht mehr ins Bild. Sie bauen jetzt natürlich ein eigenes Grundstück, das hat nicht gelöst, aber was mich berührt hat, ist, wie viel Ehrenamtliche sich wirklich hingeben in diesen Dienst an die Obdachlosen, an die Armen, ohne dafür irgendwas zu bekommen. Ich wünsche mir, dass Gott uns das wieder stärker aufs Herz legt, da wo Gott uns hinstellt, uns um die Armen und Bedürftigen zu kümmern. Nicht nur als Gemeinde, ihr auch als Einzelne. Zeit und Energie und auch mit Finanzen. Wenn wir uns also die jüdische Zehntenpraxis anschauen, gab ein Jude 23,3% seines Ertrages ab, also fast ein Viertel. Ich sehe jetzt von gestern an zu rechnen. Ihre Rente oder Ihr Gehalt, 23,3% entscheiden die Gaskosten an. Also, müssen wir die 23,3% abführen? Was bleibt uns dann noch zu geben? Ich will auf keine Gesetzlichkeit reden, überhaupt nicht. Ich möchte nur auf zwei Dinge hinweisen. Erstens, glaube ich, es geht nicht allein um Geld. Es geht auch um unsere Zeit und es geht um unsere Energie. Und ich sehe vor allem aus dieser zehnten Praxis im Alten Testament drei Prinzipien, die wir lernen können und die wir mitnehmen können. Das erste Prinzip ist, es ist wichtig, die Gemeinde und ihre Pastoren und Mitarbeiter finanziell auszustatten. Und das ist unser aller Verantwortung, dass das gut geht. Und solange du deine Berufung in dieser Gemeinde siehst, bist du auch finanziell für sie verantwortlich. Zweitens, es ist wichtig, dass wir als Gemeinde feiern und dass wir nicht daran sparen, weil Gott möchte, dass wir genießen. Und auch da, wo wir genießen und feiern, Gemeinschaft miteinander. Drittens, wir sind aufgerufen, die Armen und Bedürftigen zu versorgen. Es ist unsere Verantwortung. Einen dritten Punkt möchte ich ansprechen, damit das Ganze tatsächlich nicht in eine Richtung kippt. Im Neuen Testament, ein dritter Punkt heute, spielt der Zehnte nur eine untergeordnete Rolle. Wir wissen, dass Matthäus berichtet das, dass Jesus ein Streitgespräch mit den Pharisäern über die Zehnten führt. Aber wenn der Zehnte auftaucht im Neuen Testament, ist es immer in Bezug auf den alten Bund, den Gott mit dem Volk Israel hat. Wenn man ein bisschen in die Kirchengeschichte schaut, dann sieht man, dass in den ersten Jahrhunderten in der Urgemeinde der Zehnte nicht angewendet wurde. Weil der Zehnte kein Thema. Das da steht. Es gibt hier durchaus eine gewisse Bandbreite, wie das mit dem Geld und mit dem Geben gehandelt wurde. Jesus sagt zum Beispiel zum reichen Jüngling, viele von euch werden die Geschichte kennen, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. 100%. Kein Zehnter, 100%. Interessant und vielleicht am ehesten den Geist des Neuen Testamentes wiedergeben, scheint die folgende Stelle zu sein. Paulus sammelt für die arme Gemeinde in Jerusalem, denen das Wasser bis zum Hals stand, auch bei der Gemeinde in Korinth. Und dann geht es im 2. Korintherbrief, taucht ein folgendes Wort auf, 2. Korinther 9. Genau, ihr dürft es nicht lesen. So habe ich, schreibt Paulus, es nun für nötig gefunden, die Brüder zu ermahnen, dass sie voranzögen zu euch, um eure angekündigte Segensgabe vorher bereitzustellen. Sodass sie bereit sind, als eine Gabe des Segens und nicht des Geistes. Ich meine aber dies. Wer der Kerl gesät, auch Kerl gekannt. Und wer das selten sehen, wird auch ernten sehen. Ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten. Ihr Lieben, das Neue Testament hat das Prinzip des Liebens. Und zwar völlig. Und nicht riesig. Und ich brauche uns hier jetzt schon abreden. Was dürfen wir fröhlich geben? Paulus schreibt hier das, was wir im Herzen haben und was uns der Heilige Geist ins Herz gibt. Vielleicht haben wir deshalb so viel Mangel in den Gemeinden, weil wir den Zehnten predigen und nicht das Geben. Wie auch immer, ich glaube, dass letztlich all unsere Finanzen und all unser Besitz Jesus gehört. Am Ende gehört alles, was wir haben, Jesus, weil er uns damit versorgt hat. Vielleicht sollten wir einüben, mit Gott wieder über unsere Finanzen im Gespräch zu sein und das zu tun, was er uns sagt. Und vielleicht sagt Gott zu dir, ich will, dass du viel, viel mehr tust, was über diesen Zehnten hinausgeht. Vielleicht sagt dir Gott auch, Mensch, bring jetzt mal deine eigenen Finanzen in Ordnung und begleite deine Schulden, die du dir auf dein Gesamt hast. Da steht, es geht um diese Dynamik, mit Gott im Gespräch zu sein. Weil ich glaube, wenn wir alle mit Gott darüber im Gespräch wären, das glaube ich tatsächlich, gäbe es keinen anderen Reich Gottes. Weil Gott sich in deine Gemeinde kümmert, weil Gott sich darum kümmert, dass sein Reich gebaut wird. Eine Schlussbemerkung, und dann höre ich auf. Ist es tatsächlich falsch, den Zehnten zu geben? Nein, ganz im Gegenteil. Gib deinen Zehnten und es wird dir nicht zu Schaden werden. Aber wichtiger als am Ende auf Cent und Heller auf Cent genau den Zehnten zu geben, scheinen mir die Prinzipien zu sein, die ich jetzt erwähne. Gib fröhlich das, was Gott möchte und wohin Gott es gegeben haben möchte. Unterstütze die Gemeinde, in die Gott dich gestellt hat, nach Kräften. Vergiss nicht, fröhlich dich und Gott zu feiern und lass es dich etwas kosten. Vergiss die Armen nicht, denn sie brauchen deine Hilfe. Das sind die vier Säulen, die ich gerne heute einschreiben würde. Fröhlich, was Gott möchte und wohin Gott möchte. Unterstütze die Gemeinde, die Gott dich gestellt hat, nach Kräften. Vergiss nicht, fröhlich deinen Gott zu feiern und vergiss die Armen. Heute ist in vielen Gemeinden ein Erntedankfest. Wir feiern hier aus verschiedenen Gründen letzte zwei Wochen. Und ich dachte mir war das gar nicht klar, dass wir die Botschaft heute ein Erntedankfest bringen. Das wurde mir dann im Laufe der Vorbereitung klar. Und ich fand das genial, dass wir hier ein Erntedankfest letzte zwei Wochen feiern. Weil ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, in den nächsten zwei Wochen das tatsächlich mal zu tun, mit Jesus über deine Finanzen ins Gespräch zu gehen. Und das kannst du mal einen Dankbar von praktisch angeben. Frag doch Gott mal, was er eigentlich möchte, was du tust. Ich als was ich immer gegeben habe, nicht nur, frag doch mal. Frag Gott mal und rechne damit, dass er dir antwortet. Vielleicht möchte er dich ja herausfordern und glauben, mehr zu geben als in der Vergangenheit. Vielleicht sagt er dir auch, komm, das gut sein. Ich wünsche mir diese Dynamik für uns als Gemeinde, weil letztlich gehört sowieso alles hin. Also, lass uns da offen sein und ihm uns hingeben.